Schönen guten Abend erstmal. Ich denke, die meisten wissen, was auf dem Programm ist heute in unserer Folge, wo wir die Grundlagen legen. Das Thema ist Botschafter an Christi Stadt oder wie wir lernen, über Jesus, über unseren Glauben, über das, was wir erlebt haben, anderen einfach etwas mitzuteilen, und zwar auf eine möglichst effektive Art und Weise. Ich starte mit einem Text, von dem wir ausgehen wollen, im 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Schlag das ruhig mal auf. 2. Korinther 5, 14 und dann drunter bis zum Schluss des Kapitels. Paulus schreibt dort: Denn die Liebe Christi dringt uns, da wir dafür halten oder davon ausgehen, damit rechnen, dass wenn einer für alle gestorben ist, das ist Jesus, der für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Darum kennen wir von nun an niemand mehr nach fleischlicher Weise, und ob wir auch Christus früher nach fleischlicher Weise erkannt haben, so erkennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat, durch Christus, und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott versöhnte in Christus die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott vermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Genauer noch, die Gerechtigkeit Gottes. Dieses Thema will ich gliedern in drei Hauptblöcke. Das erste ist die Vorbereitung. Das ist wirklich eigentlich das Allerwichtigste. Wie bereiten wir uns vor und wie bereitet Gott uns vor, dass wir Botschafter werden oder so leben können an Christi Stadt? Und das zweite ist dann die Praxis. Und das dritte ist unsere Botschaft, der Inhalt unserer Botschaft, was wir zu bringen haben. Und den dritten Punkt lasse ich ganz weg, weil der sehr ausführlich gebracht wird im Teil 1 des Seminars, wenn dieses in 3 Wochen wieder anfängt. Also die Botschaft des Evangeliums an sich brauchen wir hier heute nicht zu behandeln. Nur diese beiden Punkte, Vorbereitung und Nummer 2, Praxis. Also der erste wichtige große Block, Vorbereitung. Diesem Text, den ich eben gelesen habe, entnehmen wir in Vers 20, Paulus sagt hier mit dem Heiligen Geist: So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Gott vermahnt durch uns. Er spricht hier von einer Tatsache. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Und das ist die erste wichtige Aussage hier. Wenn du zu Jesus gehörst, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, wenn du errettet bist und Kind Gottes bist, dann hast du viele, viele Segnungen. Viele, viele neue Dinge sind in dein Leben gekommen. Und eins der ganz wichtigen Dinge, was wirklich nicht zu unterschätzen ist, ist die Tatsache, dass wir von Gott zu Botschaftern gemacht sind. Gott sagt nicht, er wird jemanden aus dir machen und du wirst es sein, sondern wenn du Jesus Christus angehörst, bist du ein Botschafter, und zwar an Christi Stadt, das heißt an seiner Stelle. Du bist es bereits. Egal wie viel Erfahrung oder vielleicht überhaupt noch keine du auf diesem Gebiet gemacht hast und wie viel du bis jetzt dich überwinden konntest und deinen Mund aufmachen konntest und in deiner natürlichen Umgebung am Arbeitsplatz oder sonst wo in der Nachbarschaft deinen Mund aufmachen konntest und bekennen konntest, ich gehöre zu Jesus und Jesus hat das und das getan in meinem Leben und er will das auch für sie tun.
egal wie viel davon schon passiert ist, Gott sagt, dass wenn wir zu Jesus gehören, sind wir bereits Botschafter. Das ist wirklich wichtig. Und wir sollten das übernehmen, was Gott über uns sagt. Ohne Rücksicht darauf, ob du dich so fühlst oder ob du schon Erfahrungen gemacht hast, akzeptiere das, was Gott an dieser Stelle über dich sagt. Es gibt eine ganze Menge von Dingen im Neuen Testament, die Gott als Tatsache über dich beschreibt, und davon gibt es vielleicht nur Spurenelemente oder vielleicht sogar hin und wieder gar nichts in unserem Leben. Und trotzdem sagt Gott, es ist so. Und der Weg, das zu erleben, wovon Gott redet, ist zuallererst zu akzeptieren, was er über uns sagt. Und wir wollen manchmal ganz klug sein und wollen warten mit dem Sagen und mit dem Übereinstimmen, bis wir es erleben. Aber es ist genau umgekehrt. Gott möchte, dass wir mit ihm übereinstimmen, was er über uns sagt. Und das sind wir. Du bist das, was Gott über dich sagt, nicht was deine Gefühle und deine Erfahrungen und deine Versagen dir mitteilen, sondern das, was Gott sagt. Und du kannst auch das tun, was Gott sagt. Du kannst das tun, was Gott sagt. Und wir sollten wirklich uns angewöhnen, an dieser und an anderen Stellen nicht mehr Gott zu widersprechen. Wir sollten wirklich nicht mehr Gott zu widersprechen, weil das ist der sicherste Weg, ihn auszuklammern, ihn zu hindern, uns echt zu segnen und zu befähigen. Da muss der natürliche Verstand einfach schweigen, wenn Gott Dinge niederlegt in seinem Wort. Gott sagt, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Das heißt, so wie vorher Jesus gesandt war von Gott, um den Vater zu repräsentieren in seinen Absichten und in seinem Handeln. Jesus war die Verkörperung von dem Willen Gottes in seinem Charakter, in seinem Lebensstil und auch in den Absichten, die Gott mit den Menschen hat. Darum hat Jesus geheilt und befreit und wohlgetan, gedient und so weiter. Und dann ist Jesus weg. Und er hat seine Jünger ausgebildet und durch sie eine Grundlage gelegt für die Gemeinde Jesu, die jetzt seit fast 2000 Jahren besteht. Und jeder einzelne Christ ist Stellvertreter Christi. Du bist ein Stellvertreter Christi, das heißt an Christi statt. Das heißt, nicht nur der Papst ist es, wenn er zu Jesus wirklich gehört, wenn er unser Bruder ist, sondern auch du bist Stellvertreter Christi. Jeder Einzelne, der zu Jesus gehört, repräsentiert jetzt das Reich Gottes. Und es heißt hier, Gott vermahnt durch uns. Und nochmal, so bitten wir an Christi statt. Wir reden also für Gott. Und Gott redet durch uns, heißt es hier. Gott redet durch uns. Und das ist wirklich etwas sehr Bemerkenswertes. Wir reden nicht über Gott zu den Menschen draußen, sondern Gott redet durch uns. Das ist ein großer Unterschied, ein himmelweiter Unterschied, ob du Menschen nur etwas über Jesus sagst, oder ob du es weißt, weil es das Wort sagt, und glaubst und entsprechend dann handelst, ob Jesus durch dich zu den Menschen in deiner Umgebung, die in Nöten sind oder was weiß ich, redet. Das ist ein ganz großer Unterschied. Wer könnte besser von Gott reden als Gott selbst? Also lassen wir Gott reden durch uns. Das ist, was Paulus sagt. Gott vermahnt durch uns und wir bitten an Christi statt. Gott redet durch uns. Und dann passiert auch etwas. Gestern Abend hatte ich einen Besuch gemacht bei einem Menschen, der in großen Schwierigkeiten ist, und hat von uns gehört, und ich sollte kommen, und dann war ich da und habe nicht versucht, mit meinen eigenen Ideen, meiner eigenen Weisheit irgendwas zu machen. Und ich sage, Herr, du musst zu dieser Person reden. Du alleine kannst sie wirklich erreichen. Es war einerseits eine große Not da und andererseits aber doch eine große Unwissenheit und Dunkelheit, was göttliche Dinge angeht. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Dann habe ich einfach meine Bibel aufgeschlagen. Dann habe ich Worte aus der Bibel für diese Person vorgelesen.
über die Liebe Gottes, was Gott tun will, an Heilen, an Befreien, Heilen von Ablehnen und dass er ein Neues schaffen will und. Und ich habe das einfach vorgelesen und ich habe mich entspannt und habe gesagt, Heiliger Geist, jetzt mach du dein Wort lebendig und jetzt rede du zu dieser Person. Und ich habe das richtig erlebt, wie der Heilige Geist das Wort kraftvoll, ich habe nicht laut gesprochen, das meine ich nicht, aber in sich ist eine Kraft in dem Wort, kraftvoll gemacht hat und Licht gegeben hat und diese Dunkelheit, diese Hoffnungslosigkeit und dieser ganze Nebel einfach des der Resignation wurde durchbrochen durch das Wort, das ich einfach vorgelesen habe. Aber es war mehr als nur Wort vorlesen, sondern ich habe wirklich vertraut dem Heiligen Geist, dass das jetzt passiert, was hier über mich geschrieben steht. Und habe gesagt, Heiliger Geist, du kennst die Person. Du kannst ihr wirklich dienen und jetzt tu das. Und ich habe wirklich erlebt, wie Gott dieser Person Licht gegeben hat, wie er ihr gedient hat und neue Dinge aufgezeigt hat und wie da plötzlich einfach diese Mauer einfach der Traurigkeit und der Hoffnungslosigkeit zerbrochen wurde und wie Licht reinkam. Es kam noch nicht gleich zu einer ganzen Hingabe an Gott, aber es war eine starke Öffnung da durch das Wort. Und das ist etwas, was du und was ich, was jeder tun kann, wenn wir glauben, dass auf diese Art und Weise der Heilige Geist durch uns reden kann. Er möchte das tun und wir sollen ihm vertrauen. Und dann steht hier auch, wir sind Botschafter. Und das bedeutet, Gott redet nicht nur durch dich, du repräsentierst das Reich Gottes, das neue Leben, das Reich, wo Jesus König ist. Du repräsentierst es nicht nur mit deinen Worten, sondern Gott will auch durch dich den Menschen etwas geben. Er will sie etwas schmecken lassen vom Reich Gottes. Wir haben als Kinder Gottes wirklich etwas zu geben. Denkt an diese Schriftstelle, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, wenn sie in ein Haus kommen, dann sollen sie sprechen, Friede diesem Hause. Das sprechen sie. Aber dann sagt Jesus weiter, wenn dort ein Kind des Friedens ist, also ein Mensch, der wirklich Frieden will und Frieden annimmt, dann wird der Friede auf diesen Menschen und dieses Haus kommen. Wenn dort aber niemand willig ist, diesen Frieden anzunehmen, ich sage es mal mit meinen Worten, dann kommt dieser Friede, also nicht nur ein Wort, sondern tatsächlich Friede, kommt auf den, der es gesagt hat, gesprochen hat, zurück. Also Jesus sagt seinen Jüngern, wenn ihr in ein Haus geht, habt ihr das Recht, das Vorrecht, die Vollmacht, diesem Haus etwas zu geben. Ihr habt diesem Haus Frieden zu bringen. Ihr redet nicht nur über Frieden, sondern ihr bringt diesem Haus Frieden. Und das ist wunderbar, wenn wir das begreifen, dass wir nicht nur den Menschen Worte bringen, sondern eine Berührung mit Gott in vielfältiger Weise, wie ich das eben geschrieben habe, wo Dunkelheit ist, kommt Licht hin. Und wo abgelehnt sein ist, kommt Liebe hin. Und sogar so weit, wo Gebundenheit oder wo Krankheit ist, können wir Heilung und Befreiung geben und darin dienen. Wir haben die Vollmacht, das zu geben. Und wir haben die Fähigkeit, durch den Heiligen Geist Menschen in die Gegenwart Gottes zu bringen. Ich glaube, ich werde das später noch irgendwo erwähnen. Ich empfehle das immer sehr und mache das selber auch, so oft ich nur kann. Wenn wir die Gelegenheit haben und wir sollten auch sie herbeiführen, nicht jemanden vergewaltigen und irgendwie zwingen, aber doch irgendwie sehen, wo Offenheit da ist, nicht nur die Menschen ansprechen, sondern anbieten, egal ob sie sich entscheiden wollen oder nicht, aber wenn sie möchten, dass wir für sie beten. Ich würde das euch dringend empfehlen, da mutige Schritte nach vorne zu machen und für Menschen, egal was sie denken über Gott, wenn sie nur möchten, zu beten. Du kannst ihnen einfach sagen, die Bibel sagt, dass wir Hände auflegen dürfen und dass wir beten dürfen. Und du wirst sehen, viele, viele Menschen sind da offen für. Auch diese Person, die ich also gestern Abend besucht habe, das war auch ganz interessant, zur richtigen Minute kam auch der Feind auf den Plan. Ich sagte gerade, wenn ich jetzt gleich gehe, dann möchte ich noch beten für sie.
Und die Person sagte, ja, das würde ich gerne annehmen. Und in dem Moment klingelt es und die Eltern stehen vor der Tür und kommen zum Fernsehen. Aber ich habe gesagt, Teufel, nicht mit mir. Und dann habe ich kurz mit den Eltern so ganz kurz ein bisschen Kontakt gemacht und habe gesagt, so, ich muss jetzt gehen. Dürfte ich Sie bitten, noch einen Moment, also zu der Person, die ich besucht habe, mit in die Küche zu kommen. So habe ich sie einfach aus dem Wohnzimmer rausgenommen, in die Küche, Tür zu und dann habe ich Hände aufgelegt. Und dann war so die Gegenwart Gottes in dieser kleinen Hutzelküche da. Das war wunderbar, es war wunderbar. Und die Person, sie hat nicht mehr viel gesagt, sie hatte Tränen in den Augen und hatte weiter nicht groß was gesagt, hat nur Danke gehaucht, war wirklich ganz ergriffen. Aber diese Person hat in dem Moment eine Berührung gehabt mit Gott. Das ist etwas, was man nicht machen kann, aber was der Heilige Geist tun möchte, so gerne, wenn wir nur mutig werden, wenn wir nur vorangehen. Und das sollten wir alle tun. Ich habe viele, viele Erfahrungen in der Hinsicht gemacht. An verschiedensten Orten, mitten auf der Straße oder irgendwo im Krankenhaus, wo ich früher gearbeitet habe. Ich habe mit Menschen gebetet und habe, wenn es nicht anders ging, dann eben unter Beisein von anderen Menschen einfach für sie gebetet. Und ich habe erlebt, wie der Heilige Geist kam und wie Menschen berührt wurden und wirklich Gott erlebt haben. Wirklich Gott erlebt haben. Ich kann mich an einen jungen Mann erinnern, der in großen, großen Schwierigkeiten war und viele, viele Male umgefallen war und Angstzustände hatte und in Kliniken war noch und viele Gebundenheiten und Drogen. Ach, da war so viel los und er hat gehört von Jesus und dann wollte er, aber wollte doch wieder nicht und dann hat er gebetet und es passierte nichts und es war ein ständiges Hin und Her und er kam zu mir und war so verzweifelt und er wusste wirklich nicht, was hinten und vorne ist und ob nun Gott wirklich da ist oder nicht. Und ich habe gemerkt, also mit Argumentieren komme ich hier zu nichts. Wir drehen uns im Kreis, es läuft einfach nicht. Man kommt nicht durch und ich habe ihm gesagt, pass auf, wir beten jetzt und dann wirst du Gott erleben. Du wirst Gott erleben. Und dann haben wir gebetet und dann in diesem kleinen R4 war die Gegenwart Gottes da. Und der Junge hat geweint und dann ist etwas wirklich in ihm durchgebrochen und er hat anschließend wunderbare Befreiung und Erfahrungen mit Jesus erlebt. Aber der Start, wo es wirklich einmal gerade wurde und nicht immer dieses Auf und Ab, war, wie der Heilige Geist ihm da wirklich Jesus groß machen konnte. Das geschieht nicht durch unsere Anstrengungen. Wir können da uns ganz entspannen und einfach sagen, Heiliger Geist, jetzt bist du dran. Tu du, was nur du tun kannst. Das ist so gut. Wir brauchen nicht Heiliger Geist zu spielen. Wir lassen einfach ihn fließen. Er macht das. Die Bibel sagt, er ist gekommen, um Jesus zu verherrlichen. Und er tut das durch uns. Jesus sagt, wer an ihn glaubt, Johannes 7, 38, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und damit wir auch ganz klar im Bilde sind, heißt es dann weiter von Johannes, das sagte er aber von dem Heiligen Geist, welchen empfangen sollten, die an ihn glaubten. Der Heilige Geist soll in Strömen von uns fließen und die Menschen erleben etwas. Die Menschen erleben wirklich Gott. Und so könnte ich viele, viele Beispiele bringen, wo wirklich einfach Gott manifestiert wurde durch Geschwister und Menschen wirklich Gott erlebt haben. Und manches Mal habe ich erlebt, dass in einer halben Minute Beten mehr passiert und der Person mehr angesprochen und beeindruckt wird, als in einer Stunde oder länger reden. Das habe ich manches Mal erlebt. Auch in unseren Straßeneinsätzen. Dann kommt man nicht weiter und irgendwann kommt dann wieder unser rettender Einfall. Wollen wir nicht mal beten? Und manche sind nicht ganz begeistert, aber sagen, na ja, schaden kann es nichts. Und dann beten wir. Und also eine Person, die mir vor Augen steht, wirklich so rationalistisch, so ausgeklügelt mit psychologischen Hintertürchen und Auswegen und Fluchtwegen und so kompliziert im Denken. Und es gab nichts in einer Stunde Gespräch. Und dann haben wir zu zweit für ihn gebetet. Er war einfach so offen, na ja, können wir mal machen. Und wir haben für ihn gebetet und da war so die Gegenwart Gottes da und dann waren wir fertig, sagten Amen und er hatte richtig strahlende Augen, sagte, hey, das war aber was, sagt er. Da hat ihn etwas berührt, was wir in einer Stunde mit unseren Worten nicht geschafft haben. Und das können wir tun. Und dazu ist wichtig, dass wir diese Vorbereitung haben, dass wir Gott das Wort glauben. Gott will durch uns wirken. Wir sind Botschafter, also Vertreter seines Reiches. Wir sind nicht irgendwer, sondern wir repräsentieren das Reich Gottes. Und Gott will mit uns sein, wenn wir da wirklich vorangehen und mutig sind. Und wir sollten dieses Wort auf uns beziehen. Wir sind Botschafter. Gott will mich gebrauchen. Und es ist egal, ob du eine Woche Christ bist oder 5 Jahre oder 20 Jahre. Gott möchte dich gebrauchen. Und es spielt auch keine Rolle, ob du schon jemals in der Richtung etwas erfahren hast. Er möchte dich gebrauchen. Er möchte es. Warum? Nicht, weil du so ein reifer Christ bist, sondern weil er keine anderen hat. Deswegen. Darum möchte er das tun. Und weil du Menschen in deiner Umgebung hast, die nur eben du erreichen kannst. Darum möchte er dich gebrauchen. Gott hat es so bestimmt, dass wir als Menschen das Evangelium weitertragen. Und es ist wirklich an vielen Stellen uns fest vor Augen geführt, dass es unser Auftrag ist. Es ist der Auftrag der Christen, das Evangelium vom Reich Gottes zu verbreiten. Und zwar wirklich bis ans Ende der Welt. Und das ist, was wirklich in unser Herz sollte. Und das wird unser Leben, unseren Lebensstil verändern. Jesus sagt, Matthäus 24, 14, das Evangelium vom Reich, das ist ein ganz wichtiges Zeichen von der Endzeit, wird gepredigt werden allen Völkern. Das Evangelium vom Reich Gottes. Alle Völker sollen und müssen das hören, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, dass Jesus Sünde vergibt, rettet, heilt, befreit und tauft mit dem Heiligen Geist und ein neues Leben gibt. Das sollen alle hören. Und er gibt uns den Befehl, Matthäus 28, 18, 20, sagt er, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin, sagt er. Wir sollen gehen, weil er alle Gewalt hat. Dazwischen müssten wir einschieben, das können wir von anderen Bibelstellen entnehmen, dass er diese Gewalt oder diese Autorität, diese Vollmacht uns übertragen hat. Er hat sie uns übertragen und hat gesagt, es gibt keine Kraft in der Welt, die euch aufhalten kann. Und dann, das sollen wir glauben und dann wirklich vorangehen. Und der große Helfer in dieser Angelegenheit ist der Heilige Geist. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Und dann kommt es von der nächsten Umgebung in immer weitere Kreise bis ans Ende der Welt. Okay, wir sind nicht alle ausgesandt nach Südamerika oder Afrika oder irgendwo. Wir haben nicht alle diesen Auftrag, aber wir haben alle den Auftrag, da wo wir sind, wirklich von Jesus zu zeugen. Verschiedene Bereiche sollten wir dann ins Auge fassen, der Vorbereitung. Wir sollten für uns selber und für die anderen Christen beten, dass sie mutig werden, dass sie ihren Mund aufkriegen, dass sie stark werden, dass sie kühn werden, dass eine offene Tür ist, wie Paulus sagt, für das Evangelium. Eine offene Tür für das Evangelium. Es sind so viele Kräfte des Unglaubens, Humanismus und Rationalismus und Theologie und in der unsichtbaren Welt, die das Denken der Menschen lähmen wollen. Und das sind Kräfte, das sind nicht nur Philosophien oder Religionen, sondern dahinter stehen Kräfte und wir müssen über Gebet diese Kräfte niederringen und beten für uns selbst und für andere, dass wir kühn werden. Die Bibel sagt, wenn wir keine Kühnheit haben, wir können Gott bitten um Kühnheit. Die ersten Christen haben gebetet um Kühnheit und weil es ein Anliegen ist nach dem Willen Gottes, haben sie es bekommen. Sie haben es bekommen und dann haben sie mit dieser Kühnheit wirklich gehandelt und sie haben Gottes Wort wirklich verbreitet. Das ist ein Bereich. Ein weiterer Bereich, den ich sehe, dass wir Menschen, die in dieser Richtung vom Herrn besonders gerufen sind, unterstützen. Entweder auch über Gebet oder auch materiell oder einfach sie ermutigen, zum Ausdruck bringen, dass wir hinter ihrem Dienst stehen. Einfach diese Menschen, die so wirklich an vorderster Front stehen, unterstützen. Und wir sollten nicht denken, dass eben so diese geistlichen Größen, egal wen du jetzt nennen willst, keine Unterstützung bräuchten oder kein Gebet bräuchten oder die haben keine Probleme, die haben mehr Probleme als wir. Bloß andere Art, nicht Probleme, die durch Sünde kommen, sondern Probleme, die kommen, weil sie einen Angriffskrieg gegen das Reich der Finsternis führen. Und das ist kein Spaziergang. Und diese Menschen brauchen unsere Unterstützung. Sie müssen das wirklich wissen, dass wir hinten stehen. Und wie viele Christen haben nicht mehr als Kritik und gemeine Worte über solche Diener Gottes übrig? Ganz abgesehen davon, dass wir uns selber ins eigene Fleisch schneiden, wenn wir gegen Männer Gottes zu Felde ziehen in Form von Kritik und Tratscherei und so weiter. Wirklich, Gott ist da sehr genau. Er sagt, tastet meinen Gesalbten nicht an. Und ich habe Christen gesehen, die zu Fall gekommen sind, nur aus einem einzigen Grund, weil sie getratscht und getratscht und getratscht haben über ihren Pastor und Ältesten. Ich habe das gesehen und sie sind zu Fall gekommen. Taste meinen Gesalbten nicht an. Konkordanz, Gesalbten und dann findet man ganz schnell. Irgendwo steht es, ich weiß nicht wo. Ich habe es nicht im Konzept hier, kannst du sagen. Also lass uns wirklich da nicht nur uns enthalten dieser negativen Kritik, sondern für diese Leute beten, sie unterstützen und ihnen einfach zeigen, wenn wir mit ihnen zusammenkommen, dass wir für sie sind. Und dann ein dritter Bereich natürlich, persönliches Zeugnis, persönliches Engagement, wirklich vom Herrn zu reden. Wir sind immer noch bei dem Punkt Vorbereitung. Was können wir tun, um uns vorzubereiten? Ein ganz wichtiger Punkt, dass wir unsere Liebe zum Herrn vertiefen, dass wir in Wahrheit leben, dass wir eine Liebe entwickeln zum Herrn und auch zu seiner Botschaft. Wenn wir das Wort Gottes, das Evangelium, durchdenken, was sagt es über mich und über die Leute draußen? Was kann es tun? Wie verändert sich ein Mensch, wenn er das Wort Gottes annimmt? Dann entsteht bei mir ein Respekt, eine Hochachtung, eine Liebe zu der Botschaft. Durch das Wort Gottes, Paulus sagt, Römer 1,16, das ist eine Kraft, das Evangelium von Jesus Christus ist eine Kraft Gottes, die rettet einen jeden, der glaubt. Durch das Evangelium werden Depressive fröhlich. Und Gebundene frei und Kranke gesund und Minderwertige kriegen ein neues Selbstwertgefühl, was nicht auf wackeligen Füßen steht und die nächste Blamage wieder einreißen kann. Und Leute, die völlig unfähig sind, ihr eigenes Leben zu steuern und unter Kontrolle zu kriegen, werden verantwortungsbewusste Menschen, die wirklich für andere sorgen können, die tragfähig werden, die eine Sicht kriegen für andere und rauskommen aus diesem kurzsichtigen Egoismus, wo es immer nur um mich geht und was ich brauche. Das alles kann das Evangelium. Und wenn wir darüber nachdenken, einmal vielleicht, was wir selber erlebt haben oder dabei sind zu erleben, oder aber auch, was wir bei anderen sehen. Und das mache ich oft, das mache ich sehr oft, wenn ich hier in der Gemeinde bin, oder irgendwo anders und ich schaue mir manchmal so in Ruhe Menschen an, dann denke ich dran, wie sie waren vor Monaten oder vor Jahren. Und sehe mir das an und vergegenwärtige mir das ganz bewusst, was Gott in ihrem Leben getan hat. Und das ist schön, das ist wirklich schön zu sehen, wie Gott Menschen echt verändern kann, wirklich total verändern kann. Und wenn wir sowas bewusst tun, ja, wir haben alle von unserem Menschsein eine Tendenz, die Taten Gottes zu vergessen. Und darum heißt es, dass wir uns erinnern sollen. David sagt, die Seele soll nicht vergessen. Sie soll nicht vergessen, weil sie eine Tendenz hat zum Vergessen, steuert er dagegen. So, wir sind manchmal so leer und so gedankenlos und so irgendwie im Trott drinne, dass wir uns daran erinnern müssen, was Gott schon alles getan hat in unserem eigenen Leben und bei den anderen. Wir dürfen das nicht vergessen. Und wenn wir uns dann einzelne Leute anschauen, ja, dann kriegen wir immer mehr Zutrauen und Dankbarkeit für das Evangelium. Es sind nicht Worte, sondern dahinter ist eine Kraft. Und diese Kraft kommt von Gott, die ist stärker als Psychologie oder irgendwelche Religiosität. Und diese Kraft kann wirklich bis rein in den Charakter, bis in die Vergangenheit, bis in die Verletzungen der frühen Kindheit zurückwirken und uns befreien. Das ist etwas, was nirgends etwas anderes kann. Keine Psychologie und keine Lehre und keine Meditation kann dort wirklich hinreichen und uns befreien zu dem, was Gott wirklich mit uns vorhat. Und das ist das Evangelium. Und wir sollten uns angewöhnen, wenn wir auf der Straße sind, wenn wir mit dem Auto fahren oder mit dem Bus oder was weiß ich, zu Fuß draußen sind, die Menschen anzuschauen mit dieser Perspektive. Das ist, was Paulus hier sagt. Wir kennen niemand mehr nach fleischlicher Weise. Wir denken nicht mehr, ach, das sind die Punks und das sind die und das sind die, sondern wir sehen, dahinter ist ein Mensch und er hat große Probleme. Und niemand liebt ihn und er fühlt sich ungeliebt, er fühlt sich abgelehnt und verstoßen. Und er reagiert darauf, eben auf seine Art und Weise, mit Hass und mit Verachtung, mit Ablehnung. Aber dahinter ist ein großer Schrei nach Liebe. Und Gott ist fähig, diesen Mangel, dieses Vakuum auszufüllen. Und das Evangelium kann diesen Menschen von seinem Protest, von seinem Hilfeschrei, von seinem Unerfülltsein und seiner Auflehnung wirklich befreien. So sollten wir Menschen, egal welcher Schattierung und welches Milieus auch immer, anschauen. Paulus sagt, nicht mehr nach fleischlicher Weise kennen wir Menschen, sondern wir fangen an, sie zu sehen wie Gott. Aber das kommt nicht automatisch, sondern da braucht es unseren Einsatz. Die Seele muss gefüllt werden mit dem Wort Gottes. Wir vergegenwärtigen uns, was das Wort Gottes kann. Und wir sehen wirklich hinter die Fassade, hinter die Maske und die Rolle, die eben der Betreffende spielt. Und wir haben alle so eine Tendenz, irgendwie nur das Vordergründige zu sehen. Und auch wenn es jetzt darum geht, dass wir von Jesus reden sollen, dass wir uns von dieser Sicherheit, die die Welt so hat, uns was vormachen lassen. Und dass wir Angst haben vor der Reaktion der Leute. Aber wenn wir da erstmal mutig durchstoßen durch diese Vorbehalte in uns drin, und sehen solche Erfahrungen, ja, dass da ganz scheinbar starke, sichere Menschen von uns oder von anderen ein Wort vom Herrn kriegen und plötzlich fällt diese ganze Fassade zusammen, wie in einen Luftballon, wo man reinpiekt, ja, und plötzlich sind die Menschen wirklich auf einmal ganz anders. Wenn man solche Erfahrungen macht, das ermutigt einen. Und man weiß, wir wissen das ja auch von uns, was wir für eine Sicherheit hatten. Das war doch alles eine selbstgebastelte Sicherheit, die wir so zur Schau getragen haben, damit keiner uns was konnte. Das war doch nicht echt, das hatte doch keinen Kern, das war doch nur eine Hülle. Aber wenn wir zu Jesus gehören, dann können wir echt sein. Und komischerweise, die Leute in der Welt, die sehen das sofort. Die sehen das sofort. Und der Teufel will uns alles Mögliche vormachen und erzählen und zeigen, was angeblich die sehen, wie schwach und wie unvollkommen sie sind. Ich meine nicht, dass wir das verstecken sollten. Aber nach meiner Erfahrung, zuallererst die Leute in der Welt, wenn sie mit uns in Kontakt kommen, sie sehen etwas von Jesus. Sie können das nicht einordnen, sie können das nicht irgendwie fassen und definieren. Aber die merken so etwas sofort. Und ich weiß, wie es in meinem Leben war. Als ich zum ersten Mal einen lebendigen, geisterfüllten Christen gesehen habe, damals wohnte ich in so einem Bauernhof, wir hatten da so eine Landkommune und versuchten da eben unser Paradies da zu finden und zu leben. Und es war chaotisch. Und da kamen Leute vorbei, die äußerlich genauso waren wie wir auch. Die wohnten auch in der Landkommune. Und hatten auch lange Haare und auch noch alte Jeans an und fuhren ein klappriges Auto. Aber die kamen da rein und als die reinkamen, war unser Wohnzimmer verändert. Und ich habe das genau gemerkt. Ich habe in den Augen der Leute etwas gesehen, was ich nicht einordnen konnte. Ich kannte diese Leute persönlich nicht. Die hatten sich vor einigen Monaten bekehrt und fuhren mit ihrem alten Bus dann rum und besuchten die ganzen Landkommunen in der Gegend dort. Und ich kannte die nur vom Hörensagen, nicht persönlich. Aber als sie da waren, die brachten etwas mit, was man nicht definieren konnte. Und dann habe ich ihre Augen gesehen und das hat mich durchzuckt. Und ich wusste eins, diese Jungs haben etwas, was ich haben will. Ich weiß nicht, was die haben, aber die haben etwas. Und das will ich auch haben. Und dann haben die mir was von Jesus erzählt und ich habe gesagt, ach, das ist der größte Blödsinn überhaupt. Ich war auf der Ebene nicht anzusprechen, ich war völlig zu. Aber ich habe etwas gesehen bei diesen Leuten, was mich nicht mehr losgelassen hat. Und dann haben mich diese Leute interessiert und ich bin mal hingefahren und haben mir das dann angeschaut. Und ich habe noch nie, ich habe viele, viele Kommunen gesehen in ganz Europa und in Nordafrika, während meiner Drogenzeit. Aber als ich dort reinkam, in diesen Bauernhof, wusste ich, hier weht ein anderer Wind. Hier ist etwas los, was ich noch nie vorher gesehen habe. Wie ich das gesehen habe, wie die mit den Kindern umgegangen sind, was für ein Frieden in diesem Haus war, und ich wusste die ganze Zeit, was ich alles bei mir zu Hause hatte, da ging es wirklich hoch her. Und dann dort dieser Kontrast. Und ich konnte das alles nicht einordnen und ich war nicht belehrt und ich wusste gar nichts von Jesus. Und ich habe nicht gesagt, hier komme ich und was muss ich tun? Gar nichts. Ich war ganz abweisend. Aber das war nur vordergründig, meine Fassade. Und dahinter hat alles gelächzt nach dem, was die haben. Und wenn sie mir was gesagt haben von Jesus, ich konnte das nicht verstehen. Ich konnte das nicht verstehen. Das ging da rein und da wieder raus. Aber diese Leute haben etwas vermittelt, was mich nie wieder losgelassen hat. Es hat noch über ein Jahr gedauert, bis ich zu Jesus kam. Aber das, was durch diese Leute und auch durch ihr Gebet und von verschiedenen anderen Leuten in mein Leben hineinkam, das war ganz entscheidend. Und so ist es wichtig, wirklich wichtig, dass wir ein Bild kriegen, wer wir sind in Christus, und dass wir nicht irgendwie so minderwertige, kleine, unwichtige Leute sind, die die sichere Welt sowieso irgendwie verachtet und links liegen lässt und uns belächelt und ach, ihr mit eurem Angebot völlig hinterm Mond und völlig nichtssagend und unzureichend, sondern dass wir uns sehen, wir haben die Antwort. Wir haben die Antwort, dass die Leute suchen. Die machen vielleicht viel, sind vielleicht alternativ oder in Geld oder in irgendetwas drinne, intellektuell oder weiß ich nicht was. Aber das, was sie suchen, haben wir. Durch Jesus. Und wenn wir uns so sehen, mit Gottes Augen, passiert Folgendes. Wir sehen uns, und ich glaube, das kennen viele von euch, wir sehen uns nicht mehr mit den Augen der Leute. Hast du das schon mal erlebt? Du hast dir vorgenommen, jemandem was zu sagen von Jesus. Und bevor du es überhaupt sagst, fängt es an in deinem Innern. Du siehst dich, wie du denkst, wie der dich sieht. Und der lächelt schon von vornherein völlig überlegen über deine Sachen, die du da präsentieren willst, und sagt, also komm. Und schon bevor du überhaupt deinen Mund aufmachst, bist du schon besiegt und eingewickelt und abgewiesen und fühlst dich völlig irgendwie inkompetent und minderwertig. Du siehst dich mit den Augen des anderen oder wie wir denken, wie der andere uns sieht. Und das macht uns schon so fertig und entmutigt uns schon so, dass wir dann zu nichts mehr kommen. Habt ihr das schon mal erlebt? Sowas? Der Fehler ist, wir sehen uns nicht mit den Augen Gottes. Und wenn wir uns nicht mit den Augen Gottes sehen, dann sehen wir uns eben mit den Augen der Welt. So, der Ausweg eben in der Vorbereitung ist, dass wir näher zum Herrn kommen. Dass wir uns selber sehen als Leute, die mit Gott sind. Die Gott gesandt hat, die Botschafter sind, die Autorität haben, die das Reich Gottes vermitteln können. Wir können wirklich das Reich Gottes vermitteln. Und da ist die Kraft des Heiligen Geistes wirklich da. Und sie will durch uns operieren, dass der Betreffende weiß, hier hat er es mit Gott zu tun. Ich hatte eine Freundin, bevor ich zu Jesus kam. Und dann natürlich trennte ich mich von ihr, als dann der Herr in mein Leben kam. Und ich habe lange für sie gebetet und nichts passierte. Sie kam in christliche Versammlungen, hörte das Evangelium und es war immer so, als wollte sie und konnte nicht. Und immer so ein Hängen und hin und her über Jahre und nichts ist passiert. Und sie war in vielen christlichen Versammlungen und wir haben sie angesprochen und andere haben sie angesprochen und nichts ist passiert. Und eines Tages hatte ich gebetet für sie und der Herr hat mir etwas gezeigt. Es muss etwas passieren. Wir sollen ihr dienen. Da ist etwas, was sie festhält. Und ich wusste auch, was das war. Und ich war mit einem Bruder noch zusammen und wir sprachen dieses Mädchen an und sie war verbunden mit einem anderen Menschen, der über einen dämonischen Geist eine bestimmte Meditationsübung empfangen hatte und hatte dann da 12 Leute eingeweiht in diese Meditation als eine Jünger und so weiter, und eins davon hatte war eben sie, und sie sagte dann, das kommt von Gott. Und ich sagte, nein, das ist nicht von Gott, das ist vom Teufel und du musst das loslassen, das ist nicht von Gott. Ja, aber ich weiß nicht und ich fühle mich so schuldig, wenn ich mich da trenne, dass ich ihn da verrate und so hin und her. Also es war auf der argumentativen Ebene nicht zu machen. Und dann haben wir gesagt, pass auf, wir werden jetzt für dich beten. und wir legen die Hände auf. Und dann kommt der Heilige Geist und dann wirst du sehen, was von Gott ist und was vom Teufel ist. Das konnte man ihr verstandesmäßig nicht klar machen. Und wir haben für sie gebetet und die Herrlichkeit Gottes war da. Und dann hat sie, die keine Ahnung von gar nichts hatte in Bezug auf geistliche Dinge, sie hat gesagt, das musst du dir mal vorstellen, wir haben wirklich das Reich Gottes demonstriert. Sie hat gesagt, wenn ich an diesen Typen denke und an seine Meditation, ist alles ganz schwarz und alles engt mich ein und ist bedrängend und ist irgendwie negativ. Aber wenn ich höre, wie er betet, und wir haben in Sprachen gebetet, und den Heiligen Geist fließen lassen, hat sie gesagt, dann wird alles Licht. Und ich weiß, dass das von Gott ist und dass das vom Teufel ist. Und das hat der Heilige Geist ihr klar gemacht, weil unsere Worte das nicht konnten. Und dann haben wir gesagt, okay Mädel, jetzt machst du Folgendes. Sag, ich trenne mich jetzt von dieser Meditation und diese Person, nenn das im Namen Jesus, sag, ich trenne mich davon. Sie hat das gemacht und wir haben nur für sie gebetet. Und da war die Kraft Gottes und sie ist aufgestanden und rausgerannt und ging ins Badezimmer und hat geweint, geweint, geweint. Und als sie wieder rauskam, war sie ein Kind Gottes. Nichts weiter haben wir gemacht. Aber der Heilige Geist hat ihr die Realität des Reiches demonstriert. Und das möchte er so gerne tun. Und viele Leute sind auf der Verstandesebene nichts anzusprechen. Genauso wie ich früher. Sind völlig zu, völlig verrammelt. Und der Heilige Geist kennt aber noch einen anderen Weg, einen besseren Weg. Und den sollten wir wirklich ihm erlauben. Also wir brauchen ein Bewusstsein, wer wir sind. Und uns eben mit den Augen Gottes zu sehen und nicht mit den eigenen Augen. Und zu diesem Bewusstsein gehört eben, dass wir das richtig verstehen und einschätzen und die Würdigung Gottes verstehen. Gottes Methode, Menschen zu retten, ist seine Worte aus deinem Mund. So will Gott handeln. Er gibt seine Worte aus deinem Mund. Vielleicht können wir mal ein, zwei Bibelstellen aufschlagen, Apostelgeschichte 11. Da haben wir Petrus zurück bei seinen Apostelkollegen nach seinem ersten Besuch bei den Heiden, bei den Nichtjuden, was eine Revolution für Petrus selber war. Und er berichtet dort, wie er überhaupt dazu kommt, zu den Heiden zu gehen und zu predigen, weil bis dahin sie wirklich überzeugt waren, diese Botschaft vom Messias ist nur für die Juden. Und Petrus erzählt die Geschichte, wie Cornelius, eben dieser Römer, einen Engel erlebt hat und der Engel hat zu ihm gesagt, Vers 13, der Engel hat zu Cornelius gesagt, sende nach Joppe und lass holen Simon mit dem Zunamen Petrus, der wird dir die Botschaft sagen, dadurch du selig wirst und dein ganzes Haus. Stell dir mal vor, was der Engel für eine hohe Sicht von Petrus hat. Der Engel sagt zu Cornelius, dieser Mann kann Worte reden und durch diese Worte werden Menschen gerettet. So hat der Engel Petrus gesehen. Und so müssen wir uns auch sehen. Wir sind Menschen, wir können Worte reden und durch diese Worte aus unserem Mund werden Menschen gerettet. Ich finde das ganz fantastisch. Ich finde das wirklich stark. Das ist die Sicht, die Gott von uns hat. So sieht der Engel hier den Petrus. Und es ist doch interessant, der Engel redet zu Petrus, zu Cornelius. Warum hat er nicht gleich, wo er sowieso schon mal da war und am Reden war, gleich das Evangelium gebracht? Ich meine, er konnte reden und das Evangelium kannte er mit Sicherheit. Warum hat er es nicht gemacht?
Das hängt mit der Autorität des Menschen auf der Erde zusammen. Das Reich Gottes auf der Erde muss durch Menschen verbreitet werden. Und darum kann der Engel wohl Hinweise geben und sagen, der wohnt in der und der Straße mit der und der Hausnummer, aber er kann nicht selbst das Evangelium predigen, sondern er kann nur das alles einfehlen. Und Jesus sagt auch in dem Gebet in Johannes 17 in Bezug auf seine Jünger, Vers 20, ich bitte, also er betet da gerade zum Vater, ich bitte nicht allein für sie, für seine Jünger, die jetzt dabei waren, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Also Jesus sagt, hier sind meine Jünger und durch das Wort Gottes aus ihrem Mund werden weitere Menschen, die Jesus persönlich nie erlebt haben, wie diese Jünger, werden Menschen glauben. Das ist seine Methode, das Wort Gottes aus dem Mund von Menschen. So, wir sollten das wirklich aufnehmen, wir sollten das glauben und bekennen, Gott, durch dein Wort aus meinem Mund werden Menschen gesegnet, werden Menschen gerettet. Du musst das glauben und du musst das tief in dir drin lebendig haben und dann anfangen, dich entsprechend zu verhalten. So, Gottes Methode zum effektiven Zeugnis geben ist nicht raus, raus, raus an die Front, mach deinen Mund auf und tu es, sondern bereite dich richtig gründlich vor. Und darum nehme ich so viel Zeit hier für diesen ersten Block Vorbereitung. Wir brauchen eine Bewusstseinsveränderung. Wir brauchen ein neues Innenerleben, wer wir sind, wozu wir gesandt sind, welche Autorität wir haben. Und wenn das der Fall ist, dann werden wir wirklich als normalen Lebensstil und mit Leichtigkeit unseren Mund aufmachen und von Jesus reden. Wir werden das tun. Und dann erleben wir einfach, wie Gott dabei ist und wie Gott sich freut über uns. Ich glaube, das habt ihr alle, die ihr schon einmal, mindestens einmal von Jesus geredet habt, erlebt. Das hinterher, nicht vorher, aber hinterher ist da eine Freude. Du wunderst dich, wo die herkommt. Jeder, der schon mal von Jesus geredet hat, und sich da überwunden hat, hat das erlebt. Wo kommt das her? Gott, der Vater, freut sich über deinen Mut. Und diese Freude ist so groß im Himmel, dass sie überschwappt und sogar bei dir ankommt. Daher kommt es, dass du dich freust, wenn du es riskiert hast, deinen Mund aufzumachen, um von Jesus zu reden. Ganz spontan, da brauchst du gar nichts mehr zu tun, hast du auf einmal Freude. Und es ist so, so gut zu erleben. Ich habe das schon manches Mal so richtig so in mir drin so gehabt, wenn ich zugegeben, manchmal nicht im Staat unter den größten tollen Gefühlen, sondern manchmal sogar mit Unsicherheit oder Beklommenheit oder so. Wenn ich es aber gemacht habe, meinen Mund aufgemacht habe, richtig erlebt habe, als wenn Gott zu mir spricht und sagt, ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich, dass du für Jesus stehst. Das ist so gut. Das ist so gut. Jesus sagt, wenn wir ihn vor den Menschen bekennen, dann bekennt er uns vor dem Vater. Er ist ja der Vermittler. Er bringt uns den Vater, er bringt uns die Liebe des Vaters nahe. Und wenn wir vor der Welt, die allesamt in Sünde sind, die allesamt in Rebellion gegen Gott sind, sagt die Bibel, wenn wir uns vor ihnen nicht schämen und bekennen, dass Gott wahrhaftig ist, dass die Bibel das Wort Gottes ist, dass Jesus der eine und einzige Gott ist und nicht einer von vielen, dann erzeugt das schon eine Reaktion bei der Welt. Aber wenn wir diesen Schritt tun, bekennt er uns beim Vater. Und ich möchte ganz, ganz, ganz doll bekannt sein beim Vater. Und darum möchte ich Menschen ansprechen. Ich möchte Menschen was sagen von meinem Gott. Und ich habe herausgefunden, je mehr ich von Jesus rede, erstmal umso leichter wird das. Das ist normal. Das ist bei allen Sachen so, ja. Wenn mein Kind Roller fahren lernt, beim ersten Mal gibt es eine Menge Bruchlandung. Aber wenn es das immer mehr tut, es wird immer leichter. Und nachher ist es einfach normal. Und wenn du schreiben gelernt hast, war es genauso. Wie krakelig war es am Anfang? Und was hast du für Mühe gehabt mit dem O? Ja, jetzt machst du das einfach so. Übung ist es. Einfach nichts als Übung, Gewohnheit. Aber auch dazu eben, wir erleben, dass der Glaube, die Beziehung zu Jesus uns immer realer wird. Und auch andersrum ist es der Fall, Menschen, die es sich erlauben oder meinen erlauben zu können, zu schweigen, nicht zu reden von Jesus in ihrer normalen Umgebung, Nachbarschaft, Arbeitsplatz und so weiter, die erleben Folgendes: Es tritt eine Spaltung auf zwischen deinem christlichen Leben im Hauskreis und am Sonntag und deinem Alltagsleben, und der Glaube und die Beziehung zu Gott und Gebet und Bibellesen wird dir immer unrealer. Und du kriegst wirklich das Gefühl, dass das alles irgendwie so völlig schwammig und fremd ist und mit deiner eigenen Identität nichts zu tun hat. Und hier ist auch der Punkt, wo doch noch ein seelsorgerliches Moment in dieser Botschaft ist. Natürlich in erster Linie geht es um die Welt. Aber viel, viel in uns drinne passiert an Gesundung, an Veränderung, an Befreiung, wenn wir uns überwinden, wenn wir unseren Stolz, unsere Angst, unsere Hemmungen überwinden und zur Wahrheit stehen. Viel, viel passiert, was durch andere Gehorsamschritte nicht passieren kann, in uns drinne, wenn wir uns überwinden und vor der Welt bekennen, wo wir stehen. Botschafter an Christi zu sein und zu leben, bedeutet auch, einen Sieg zu haben und zu erleben über Stolz und über Ängste, über Menschenfurcht. Weil Jesus hat gesagt, die Welt wird reagieren, wenn wir von Jesus reden. Und wir sollten da auch wirklich so frontal wie möglich sein. Vielleicht hast du das schon gemerkt, wenn du irgendwo bist und du redest über Gott, das mach noch hinhauen. Aber sag mal den Namen Jesus und sag, Jesus ist Gott, Jesus ist der Weg. Da passiert etwas plötzlich, da ändert sich die Stimmung. Die einen sind dafür und die anderen sind dagegen. Und da polarisiert sich etwas. Über Gott reden viele. Ja? Und da hat auch meinetwegen ein Inder keine Probleme. Ja? Der hat so viele Religionen. Da kommt es auf einen mehr oder weniger. Oder Götter, kommt es auf einen mehr gar nicht an. Aber wenn du sagst, Jesus, der Name Jesus rettet, da flippen sie aus. Und da flippen auch die Zeugen Jehovas aus. Über Gott kannst du da stundenlang reden. Stundenlang. Aber erst wenn wir Jesus sagen und Jesus meinen, den Jesus, der Mensch wurde und der am Kreuz gestorben ist und der auferstanden ist und der den Teufel besiegt hat, diesen Jesus, dann wird's interessant. Und es ist so ein interessanter, wichtiger Name, dass du das erleben kannst, dass du dich mit einem Menschen unterhältst, vielleicht in einem Raum, der voll ist, wir erleben das häufig in den Kneipen, aber fang du an, von Jesus zu reden, und plötzlich um dich rum, die werden bei ihren eigenen Gesprächen unkonzentriert und plötzlich hören sie hin und dann rücken sie ein bisschen dichter dran, und ehe du dich versiehst, hast du da 15 Leute um dich rum und sie hören zu oder sie sagen andauernd, ja, aber was ist mit? Und dann kommen so die Standard-Dinger. Aber es ist alles in Bewegung. Plötzlich, Jesus mobilisiert die Leute und fordert sie heraus zu einer Stellungnahme. Man kann an Jesus nicht neutral vorbeigehen, ja? Wenn die Leute sagen, ja, er war auch nur ein guter Mensch, wunderbar, Sozialreformer und was man alles so sagt. Dann sage ich immer, aber pass mal auf, wenn er ein guter Mensch war und an der Stelle, wo er sagt, er ist Gott, wenn er da gelogen hat, war er kein guter Mensch. Gute Menschen lügen nicht. Also wie ist es nun? War er ein guter Mensch, dann ist er auch Gott. Und wenn er das nicht war, dann können wir es vergessen. Jesus ist so radikal in seinen Aussagen, es gibt nur ein Entweder-Oder. Da gibt es nicht so ein Mittelding, wo man Jesus noch in sein bestehendes System einbauen kann. Das geht nicht. Jesus ist so radikal, er zerschlägt jedes philosophische Weltsystem und Weltanschauung und hat den Anspruch, wirklich da die biblische Sicht zu repräsentieren. Und entweder nehmen wir sie oder nicht. Ja, also wo war ich? Wir sollen bekennen, was Gottes Wort aus unserem Mund tun wird. So, wenn du noch nie von Jesus geredet hast, trotzdem, morgen in deiner Zeit mit dem Herrn, stell dich vorhin auf und fange an zu sagen, Gott, dein Wort aus meinem Mund wird Menschen erretten. fang an, ihm einfach das zu sagen, auch wenn du es noch nie erlebt hast. Dann bist du bei der Vorbereitung. Paulus gibt noch ein paar Hinweise über Vorbereitung, die auch in diese Richtung gehen. Er sagt zu Timotheus: Schäme dich des Zeugnisses von unserem Herrn Jesus nicht. Das ist gut, das ist genau unser Problem. Wir schämen uns zu sagen, dass wir zu Jesus gehören. Und Paulus sagt auch, wie wir das tun können. Ja, das ist, hilft uns vielleicht noch nicht zu sehr, wenn wir gesagt kriegen, schäme dich nicht, das ist ja mein Problem, ich schäme mich. Aber er sagt selbst dann an einer weiteren Stelle, wenige Verse weiter, vier Verse weiter, sagt er zu Timotheus, was sein Rezept ist. Ich, sagt er, schäme mich nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube. Wenn dir real wird, wenn dir lebendig wird, dass du den Gott der Bibel anbetest, der der Himmel und Erde gemacht hat, der immer noch bestehen wird, wenn hier alle Philosophien und Systeme öffentlich zu Bankrott geworden sind und bewiesen haben, dass das nicht der Weg zum menschlichen Paradies ist, wenn hier alles drunter und drüber geht und wenn nichts mehr funktioniert im Bereich von Pädagogik und Moral oder Wirtschaft oder irgendetwas, wenn alles einfach sich selbst ad absurdum führt, dann steht das Wort Gottes immer noch. Und Jesus ist der Gott, vor dem eines Tages alle Menschen, ob sie für oder gegen ihn waren, ob sie arm, reich, schwarz, weiß oder irgendetwas waren, bürgerlich oder alternativ oder ausgeflippt oder ganz brav oder irgendetwas, sie alle werden vor ihm stehen. Er ist verordnet von Gott zum Richter der Lebendigen und der Toten. Ich meine, wenn ich zu dem gehöre und wenn ich weiß, ich muss vor ihm nicht mit Zittern erscheinen, sondern mein Fall, wie ich dort oben erscheine, ist schon geregelt. Ich weiß, dass ich mit Freuden empfangen werde. Und wenn mir das klar wird, wenn mir das lebendig wird, dann hört sich Schämen über das Zeugnis von Jesus auf. Glaub mir das. Und das ist etwas, in das wir hineinwachsen sollen. Immer mehr. Und das bedeutet, immer weiteren Sieg zu haben über Menschenfurcht und über Stolz. Und wir kommen in eine Kühnheit und in eine Freiheit herein. Ich hatte mal einen Professor an der Uni, der ganz hässliche Redensarten geführt hat und dessen Sprache ziemlich verdorben war. Und jeder fünfte, sechste Satz war durchsetzt mit Flüchen und mit Gotteslästerung. Und der Mann tat mir wirklich leid und ich war nicht irgendwie böse über ihn. Und ich habe für ihn gebetet während der Vorlesung. Und der Herr gab mir einen Eindruck, ich hatte nicht ein großes Wort oder Offenbarung oder irgendetwas, der Herr gab mir einen Eindruck, ich soll zu diesem Mann sprechen und ich soll ihn warnen. Und ich dachte, Hilfe, ich kleiner Student, zweites Semester, und jetzt soll ich hier den Professor ermahnen, dass er aufhört, Gott zu lästern. Und da ging mir ganz schön das Flattern. Und ich dachte, nee, das bildet sie nur ein und das kommt nicht vom Herrn oder so irgendwie. Und dann kam eine Situation gegen Ende der Vorlesung, wo er irgendwelche Leute brauchte, um da irgendwelche Zettel zu kopieren oder zu holen aus seinem Büro oder sowas. Und niemand hat sich gemeldet. Der Herr hat mir gesagt, es wird sich keiner melden. Du sollst mit ihm gehen, damit du in sein Büro gehst und damit du mit ihm reden kannst. Und ich wusste, die Situation, die war so und es meldete sich überhaupt keiner. Und der stand da völlig hilflos und habe ich gesagt, okay, ich gehe mit. Und dann ging ich mit ihm und ich sagte, Herr, jetzt bist du dann, jetzt wird es passieren, jetzt werden wir ihn ansprechen. Und dann sagte ich ihm, das trifft sich gut, dass ich jetzt mitkomme. Ich hätte sie sowieso noch ganz gerne gesprochen. Sagte ich, oh, sagt er, was ist es denn? Ich sage, nicht hier, ich möchte das in Ihrem Büro mit Ihnen besprechen. War ganz neugierig. Und dann waren wir in dem Büro und dann standen aber andere Studenten da in seinem Büro. Er hatte das zu teilen mit einem anderen Professor und die standen nun da und unterhielten sich vielleicht 5, 6, 7 Studenten oder so. Und dann fragt er mich, was ich denn ihm sagen wollte. Ob er schon was geahnt hat oder was, er kannte mich nicht. Aber jedenfalls fragt er mich, was ich denn ihm zu sagen hätte. Und ich sagte auch, ich hätte ihm das ganz gerne alleine gesagt. Och, sagte er, das macht ihm überhaupt nichts und so, was immer es ist, ich soll ihm das sagen. Und ich dachte, na gut, okay, werde ich es ihm sagen. Und ich habe gemerkt, so ein Geist der Kühnheit und der Liebe kam über mich. Und ich habe ihm gesagt, passen Sie mal auf, ich weiß jetzt nicht mehr die Worte, die ich gesagt habe, aber ich rekonstruiere einfach mal so dem Sinn nach. Ich habe gesagt, dass ich ein Diener des Gottes bin, den er verflucht und über den er lästert und über den er negativ redet. Und ich habe gesagt, unabhängig davon, was Sie darüber glauben und meinen zu wissen, der Tag wird kommen, wo Sie vor diesem Gott, vor Jesus Christus zu stehen haben, und er wird Sie fragen, warum hast du das gemacht? Warum hast du mich so abgelehnt? Und ziemlich vorne, weil ich auch durch eine bestimmte Hemmschwelle durch musste, weil ich merkte, die Leute waren im Raum, habe ich meinen Satz so formuliert, dass ziemlich vorne der Name Jesus fiel. Und in dem Moment verstummte das Gespräch dieser 7, 8 Studenten mit dem Professor und die hörten alle noch zu, was ich dem zu sagen hatte. Ich hatte ihn so lieb in dem Moment. Ich war nicht entrüstet oder böse, aber es war eine Salbung da der Kühnheit und ich wusste, ich vertrete hier meinen Gott. Und er war so geschockt. Er wusste nicht mehr, was er sagen sollte. Und ich bin einfach gegangen. Ich bin einfach rausgegangen. Ich habe ihn da stehen lassen. Und ich habe gemerkt, der Heilige Geist wollte diesen Mann erschüttern. Wollte ihn wirklich erschüttern. Und ich weiß, dass das nicht irgendwie aus mir kommt und dass ich nicht von der Art bin, dass ich so locker rumlaufe und mache da Professoren fertig oder so. Ganz bestimmt nicht. Ganz bestimmt nicht. Von der Art bin ich nicht. Aber der Heilige Geist war da und hat gesagt, ich will, dass du ihm etwas sagst. Und ich habe diesen Mann nie wieder gesprochen und ich habe die Vorlesung auch abgebrochen dann dort bei ihm. Aber ich weiß, Gott wollte ihm dienen. Gott wollte ihn aufmerksam machen. Und solche Überraschungen passieren, wenn wir uns vorbereiten und wenn dann die Salbung des Geistes kommt. Ich habe einige solche Dinge erlebt, aber ich will jetzt nur dieses hier so gerade erzählen, es fiel mir ein. Wo Gott uns gebraucht und wo wir ein Zeugnis ablegen, dass die Leute sich nur wundern. Wie bei Petrus und Johannes, die hohen religiösen Führer, die sagen, wo haben die diesen Mut her, diese Kühnheit, sagen sie zu Petrus und Johannes. Das sind doch ungebildete Leute, die lesen doch nur BZ und jetzt maßen die sich an, hier uns was von Gott zu sagen. Und es heißt dort, sie verwunderten sich ihres Freimuts. Können wir lesen vorne in Apostelgeschichte, ich glaube Kapitel 3 oder so. Sie verwunderten sich ihres Freimuts. Das ist, was Gott tun möchte. Er möchte durch uns die Welt wirklich in Erstaunen versetzen. Und das geht nur mit dem Heiligen Geist. Das könnt ihr mir glauben. Das können wir nicht alleine tun. Und er möchte mit uns arbeiten. Und dazu ist wichtig, dass diese Minderwertigkeit und diese Ängste verschwinden, dass wir bereit sind, Angst wirklich zu überwinden. Okay, das war die Vorbereitung. Jetzt die Praxis ist ganz simpel. Wenn das gelaufen ist, ist die Praxis so einfach. Wir leben täglich in der Fülle des Heiligen Geistes. Wir lesen das Wort, wir sprechen das Wort, wir beten Gott an, wir beten in Sprachen zu allen Gelegenheiten und Möglichkeiten. Wir beten Gott an, wir führen einen Lebensstil der Anbetung und als Folge davon müssen wir in der Freude Gottes leben. Wenn du ein Leben der Anbetung führst, der Dankbarkeit, der Hingabe, der Unterordnung und so weiter, musst du die Freude an Jesus haben. Es ist nicht anders möglich. Und das Wort Gottes sagt, das ist der Weg, wie Freude kommt oder, wenn sie verloren gegangen ist, zurückkommt. In der Fülle des Geistes leben, weil er der Geist der Freude ist. Und es ist wirklich wichtig, dass wir voll sind vom Heiligen Geist. Weil ich habe manches Mal versucht, irgendwie nur aus Verpflichtung, ohne dass ich voll war vom Heiligen Geist, von Jesus zu reden. Das waren die jämmerlichsten Momente meines Lebens. Wo ich selber gedacht habe, Mensch Junge, hör bloß auf, das kann kein Mensch dich anhören. So ein schwaches und wenig beeindruckendes und unkreatives Zeugnis. Aber wenn ich Menschen etwas erzähle über Jesus und ich bin voll des Heiligen Geistes, dann bin ich selber jedes Mal erstmal völlig hin und weg, total angesprochen, total begeistert und ich merke, es ist frisch, es ist lebendig, es ist nicht das Zeugnis Nummer 3 meiner 4 Variationen, was ich schon 1000 Mal gegeben habe, sondern es ist wirklich frisch und ich habe manches Mal Leuten so meine Bekehrungsgeschichte auch erzählt. Und wenn ich voll des Heiligen Geistes bin, merke ich, wie der Heilige Geist bestimmte Aspekte meines Lebens, entweder Beziehung Eltern oder chaotische Frauengeschichten oder meine Persönlichkeitsspaltung von damals oder irgendwelche Geschichten, besonders hervorhebt. Und dann merke ich, das ist das Problem dieser Person. Der Heilige Geist betont jetzt diesen Aspekt. Wenn wir mit Leuten reden, lass uns mit dem Heiligen Geist das tun und sagen, Heiliger Geist, jetzt kanalisier du das in die richtige Richtung. Und dann redest du zwischendurch, bist immer in Feedback mit dem Heiligen Geist und du wunderst dich, was du für Dinge erzählst. Du wunderst dich, was du da aus der Tiefe emporholst an Sachen, an Erlebnissen, an Wort Gottes und so weiter. Das ist der Heilige Geist. Er weiß, was die Person braucht. Er weiß es. und es dient diesen Menschen. Und du kannst einfach sagen, Heiliger Geist, was immer diese Person braucht, gib ihr das, gib ihr das. Und das kannst du im Gespräch tun. Und du kannst, wenn der andere redet, für dich drin einfach im Geist beten und in Kontakt sein. Mit einem Ohr hörst du hin, was er sagt, mit dem anderen Ohr hörst du auf den Heiligen Geist. Und dann wunderst du dich nur, was du erzählst. Und so dient der Heilige Geist dann den Menschen. Ich erzähle doch noch ein Beispiel. Und zwar war eins der wirklich klassischsten und schönsten Dinge, die ich erlebt habe, in dieser Richtung. Ich hatte ein bestimmtes Mädchen einmal gesehen und ich hatte eine Art Freundin und die wohnte mit der zusammen und die Freundin war Christ und dieses Mädchen halt nicht. Und ich kam nochmal hin und sah dieses Mädchen und als ich sie sah, habe ich gedacht, die steht kurz vor der Bekehrung, die wird sich ganz schnell, ganz bald bekehren. Ich habe ihn nur gesehen, ich habe kein Wort mit der gesprochen. Und ich fragte meine Freundin, wie die denn reagiert auf das Evangelium und was er alles schon gehört hätte, also was meine Freundin ihr erzählt hätte. Und dann sagte sie, sie hätte ja noch gar nichts gesagt. Die wäre überhaupt absolut zu. Die wäre völlig zu und die würde gar nichts wissen wollen vom Evangelium. Aber sie hatte noch nie irgendwas gesagt. Ich merke vielleicht, da ist was faul. Jedenfalls ergab es sich, dass ich auf ein bestimmtes Festival ging und da war dieses Mädel auch. Und ich war dort und ich wusste, der Herr will etwas tun. Diese Musik hat mich eigentlich da nicht so interessiert. Und dann sah ich diesen Menschen wieder. Da war das zweite Mal, dass ich ihn gesehen hatte. Und ich wusste, da jetzt wirkt der Heilige Geist. Und ich bin hingegangen und ich habe sie begrüßt, bin mit der Tür ins Haus gefallen und habe sie gefragt, ob sie überhaupt schon mal gebetet hätte. Und dann habe ich ihr wirklich in 3 Minuten höchstens gesagt, was Gott in ihrem Leben tun will. Sie heilen will von den Verletzungen. Und ich habe da Dinge erzählt, dass ich dachte, wo kommt das eigentlich her? Was erzähle ich da eigentlich? Ganz kurz, vielleicht wirklich 2-3 Minuten. Und ich spürte, wie ich mit ihr redete, wie alle meine Worte und wie jeder Satz wie ein Pfeil in ihrer Seele stecken blieb. Ich habe nicht geschrien oder sowas, sondern ganz normal gesprochen. Aber ich spürte, wie der Heilige Geist das Wort einfach befrachtet mit Liebe und mit Direktheit. Und zum Schluss habe ich gesagt, ich möchte gerne für dich beten. Und das war dann auch der Moment, wo also diese Freundin, die auch da war, also echt abrückte von mir, weil ich nun da auf diesem Platz draußen da einfach meine Hände aufgelegt habe und die andere Hand zum Himmel und sage, oh Herr, ich danke dir für dieses Mädchen, dass du sie lieb hast und dass du sie retten wirst und noch so ein paar Dinge. Und sie war echt schockiert, dass ich da öffentlich gebetet hatte für dieses Mädchen. Und dann gab es auch bald eben eine Trennung, weil wir doch geistlich anders irgendwie gelagert waren. Jedenfalls habe ich dann zum Schluss diesem Mädel gesagt, wenn du wissen willst, wer Gott ist und dass Gott wirklich da ist, dann geh nach Hause und frag wirklich den Herrn, frag Gott, warum ist Jesus gekommen? Nur ich denke heute ein bisschen anders darüber und ich würde nicht das als Universalmethode anbieten zur Bekehrung, aber in dem Moment war es wirklich gut für dieses Mädel, ich habe nichts weiter gesagt. Eine Woche später kriegt sie einen Brief von diesem Mädchen. Und sie hat geschrieben, dass sie so angesprochen war von diesem Kontakt, der also mit Beten und allem zusammen höchstens 5 Minuten gedauert hätte. Und sie hat die nächsten 3 Tage während ihrer Arbeit da auf diesem Gutshof da immer nur hin und wieder gebetet, Gott, was ist mit Jesus los? Warum ist Jesus gekommen? Warum ist Jesus gestorben? Und dann sagt sie, nach 3 oder 4 Tagen war sie draußen in der Arbeit im Garten, beim, ich glaube, Johannisbeer pflücken oder irgendwelche Sachen hat sie gepflückt. Und auf einmal kam etwas über sie. Sie hat eine Vision, eine Offenbarung von Jesus gehabt. Sie wusste, dass Jesus am Kreuz für sie gestorben ist. In dem Moment hat sie ihr Leben Jesus gegeben, dahinter diesem Johannisbeerbusch. Und als sie wieder vorkam, wusste sie, dass sie ein Kind Gottes war. Sie wusste das. Und hat mir dann geschrieben, hat gesagt, sie freut sich so, sie ist gerettet, sie weiß das. Sie hatte eine Woche lang eben diese Zeit alleine. Sie hatte keinen Kontakt mit irgendeinem Menschen, gar nichts. Aber Gott selbst hat sich einfach ihrer angenommen und hat ihr eine Begegnung gegeben und sie wusste, ohne irgendeinen Menschen, ich bin Kind Gottes, ich bin errettet. Ich bin errettet. Das wusste sie. Und so etwas will der Heilige Geist durch uns tun, laufend. Laufend. Und wir sind unwahrscheinlich originell und kühn, wenn wir mit dem Heiligen Geist fließen. Uns passieren Dinge, die glaubt man gar nicht. Ganz interessante Sachen. Wo du aus deinem Mund Worte oder Sachen rauskommen hörst, was du noch nie gehört hast.
Wirklich, die dich immer selber in Erstaunen versetzen. Und das ist gut. Wenn das abgedroschen ist und müde ist und dein 1200. Mal ist, dass du die Sache erzählst und alles saft- und kraftlos ist und so weiter, dann ist es mit Sicherheit nicht erfüllt vom Heiligen Geist. Daran kannst du es immer merken. Und wenn du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, dann sprichst du die Leute gerne an und du hast eine Liebe für sie. Eine Liebe für sie. Okay, ich muss hier mal mein Konzept weitermachen. Also, Leben in der Fülle des Heiligen Geistes. Jetzt kommen A, B, C, D, ganz praktische Sachen, die wir tun. A, ich entscheide mich, ich werde Menschen ansprechen. Die Bibel sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Und darum muss unser Glauben ein Werk folgen. Wenn wir Botschafter werden wollen, also im Sinne von ausleben, dann müssen wir uns entscheiden. Meiner Erfahrung nach, wenn ich das auf die Situation ankommen lasse, passiert in der Regel nichts. Erst wenn ich mich vorher entschieden habe, dann erlebe ich Folgendes, dass der Heilige Geist mich führt und dass ich weiß, das ist jetzt die Situation. Das ist jetzt die Situation, wo ich was sagen soll. Erst entscheide ich mich. Du solltest dich zum Beispiel entscheiden, Herr, meine Umgebung, sprich meine Familie, mein Arbeitsplatz, die Umgebung, wo ich zu Hause bin, muss endlich wissen, dass ich Christ bin. Watchman Nee sagt, wenn ein junger Christ nicht in den ersten Tagen seines Christseins vor seiner alten Umgebung seinen Mund aufmacht und bekennt, wo er jetzt steht und zu wem er gehört, mit großer Wahrscheinlichkeit wird er es nie tun. So lasst uns wirklich beweisen, dass Watchman Nee da nicht recht hat. Wirklich. Lasst uns unseren Mund aufmachen und der Umgebung sagen, wozu wir gehören. Egal, wie lange wir jetzt schon Christ sind. Es ist wirklich ein Zeichen von Überwindung unserer Angst, wenn wir da vorangehen. So, man kann das auch provozieren. Man kann Dinge tun. Beispielsweise, leg auf deinen Arbeitsplatz deine Bibel hin. Du wirst sehen, die Leute sprechen dich an. Die Bibel ist ein ganz interessantes Buch. Das sehen die Leute von 10 Meter Entfernung, dass das eine Bibel ist. Das kann egal was für eine Ausgabe sein. Die Leute sehen das. Ich weiß nicht, wie das kommt, aber die sehen das. Und leg deine Bibel dahin. Versteck sie nicht. Lass sie da liegen. Oder manche holen sich hier so ein Stecknadel oder ans Auto oder irgendwas. Ich finde das gut. Das ist ein guter Schritt. Ich exponiere mich. Ich riskiere, dass man mich anspricht. Und das ist gut. Wenn wir schon nicht gleich am Anfang, das kann ich gut verstehen, den Mut haben, Leute anzusprechen, dann lass uns doch etwas tun, dass sie auf uns aufmerksam werden und sie uns ansprechen. So, ich finde das wirklich eine gute Idee, sowas zu machen. Und dann passiert auch was. Ich hatte mich dann entschlossen, so geht's nicht weiter hier an der Uni, ich muss jetzt irgendwas tun. Ich dachte, was tue ich? Ich dachte, gut, tue ich eins, ich bete bei Tisch in der Mensa. Es ist so, dass alle meckern übers Essen. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz der Studenten, man muss über das Essen schimpfen. Man darf zum Beispiel nicht guten Appetit sagen. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz, weil jeder eben weiß, was das für ein Fraß ist. Ja, in Anführungsstrichen. Und darum ist es eine Frechheit, eben guten Appetit zu sagen. Es gehört zum guten Ton des Studenten, übers Essen zu schimpfen. So, ich dachte mir, ich werde jetzt beten fürs Essen. Und dann habe ich gesagt, okay, das darf ich nicht nur so klammheimlich machen. Ich werde es öffentlich, demonstrativ tun. Und dann habe ich mich durchgerungen. Und mir stand der Schweiß auf der Stirn. Zum allerersten Mal habe ich dann so gebetet. Ja, irgendwas muss ich jetzt machen, damit sie merken, dass es eben nicht um meine Mitstudentin guckt mich an, ich habe es ja nicht gesehen, ich hatte die Augen zu. Und ich hatte solche Mühe, auf den Herrn zu gucken in dem Moment. Ich habe nur gedacht, oh, was sagt die gleich, wie wird die mich ansprechen? Sagt sie, ist ihr nicht gut? Sagt sie. Und dann musst du was sagen. Wenn du dich so exponierst, dann musst du was sagen. Und ich sage, nein, ich habe mich gerade beim Chef bedankt für das gute Essen. Einmal habe ich in der Pizzeria gebetet, auch so. Und da kam der Kellner an und sagt, ist was mit der Pizza? Dachte, ich würde da auf eine Fliege starren oder irgend sowas. So, wenn wir uns exponieren, dann kann es sein, dass Leute uns ansprechen. Und das ist gut, wenn sie uns ansprechen. Das ist gut. Und dann müssen wir sehen, dass wir wirklich reagieren. Und das, wenn wir uns festgelegt haben, ich werde reden von Jesus, dann geht es. Eine gute Gelegenheit ist zum Beispiel, wenn Leute, ich hoffe, das tun sie reichlich, auch in der Welt, dich loben über deinen Arbeitsstil, über deine Ruhe, über deine Gelassenheit, über deine Freundlichkeit. Ich habe das im Krankenhaus oft erlebt oder jetzt auch die Tage hier wieder. Wir hatten ziemlich viel Ärger wegen Handwerker und so weiter. Und jemand von einer bestimmten Firma telefonierte mit mir und er sagte, er findet das so bewundernswert, mit welcher Ruhe und mit welcher Gelassenheit und Objektivität wir doch diesen ganzen Ärger, der jetzt da entstanden ist und einfach nicht enden wollte, hinnehmen würden. Und ich habe sofort gemerkt, da gibt es bei mir so ein Bip, Bip, Bip. Jetzt kannst du das nicht so stehen lassen. Ich könnte sagen, ja, wir sind eben so. Nee. Sondern ich habe gesagt, wissen Sie was, das kommt nicht von mir. Sondern wir haben einen Lebensstil mit Jesus Christus und der befähigt uns, Dinge zu tun, die anderen nicht tun können. Und er sagte, das glaube ich Ihnen. Hat er gesagt, das glaube ich Ihnen. Und das ist gut, wenn wir wirklich auf das Konto von Jesus buchen. Die Menschen loben uns und dann sagen wir nicht, ja, das ist eben meine nette, freundliche Art. Sondern wir sagen, wissen Sie was, habe ich im Krankenhaus gesagt. Sie hätten mich vor wenigen Jahren sehen sollen. Ich war depressiv und kaputt und kurz vor dem Selbstmord und ein seelisches Wrack. Und dass ich jetzt hier bin und meine Arbeit machen kann und meine Gedanken beieinander habe und das auch noch in Ruhe und Freundlichkeit tun kann, habe ich einem zu verdanken und der heißt Jesus Christus. Und das haut so rein. Warum? Weil die Leute ja schon dich gelobt haben. Die Leute haben gesagt, also so einen Pfleger haben wir hier noch nicht gesehen. So, sie haben schon etwas herausgehoben und dann brauchst du nur noch zu sagen, das kommt von Jesus. Und dann gehst du aus dem Zimmer, Halleluja, Jesus. Dann weißt du, du bist wirklich Botschafter für Jesus. Du versteckst dich nicht, du schämst dich nicht, sondern du bist Zeuge für Jesus und sagst, Herr, sie glauben, dass das von dir kommt. Sie glauben das. Das ist so wunderbar, wenn wir da wirklich nicht kneifen, wenn wir wirklich echt stehen zu Jesus. Ich fuhr im Supermarkt so meinen Wagen da und packte meine Sachen ein und habe dabei gesungen, aber ich habe es gar nicht irgendwie mitgekriegt. Jedenfalls eine ältere Dame sprach mich an und sagt, junger Mann, was sind Sie so fröhlich? Sie haben doch gar keinen Grund dazu. Ich weiß nicht, wieso sie das sagte, aber sie hat es gesagt. Und ich hatte im ersten Moment einen Impuls, sag irgendeine Floskel, irgendwas und verabschiede dich schnell. Und ich wusste genau, halt, stopp, das ist nicht richtig. Hier sollst du jetzt Jesus bezeugen. Und das ist immer eine zehnte Sekunde, hast du Zeit zu reagieren. Wenn du nicht reagierst, ist der Zug abgefahren. Wenn du die nicht warnest, wir müssen wirklich wachsam sein. Das heißt, wir sollen wachsam sein, wachen und beten. Wirklich die Zeit, die Gelegenheit auskaufen. Und so habe ich schnell diesen Impuls, sag was Billiges, was Nichtssagendes und verdrück dich, diesen Impuls einfach widerstanden und habe gesagt innerlich, nein, jetzt wird Jesus bezeugt. Und habe dann einfach einen ganz kleinen Satz gesagt, wissen Sie, warum ich mich freue? Ich habe einen Vater im Himmel, der mich versorgt und weil er mich versorgt und meine Familie. Deswegen kann ich durch diesen Supermarkt gehen und mir kaufen, was ich für die Familie für diese Woche zum Essen brauche. Boing, hast du solche Augen gekriegt. Und ich wusste, jetzt der Heilige Geist hat wirklich etwas getan. Und so gibt es Situationen, die entstehen dann, wenn wir uns entscheiden, ich will und ich werde von Jesus reden. Solange du dich nicht entschieden hast, kommen auch solche Situationen, aber weil es nicht zu einer Zuspitzung gekommen ist, zu einer Entscheidung, zu einer Festlegung, verpuffen sie, sie verlaufen einfach. So, das ist mein erster Punkt, Entscheidung zu reden. Mein zweiter Punkt, B, ich mache jetzt mal ein bisschen zügig, sonst wird es wieder 10:30. Wir beten für konkrete Situationen. Herr, gib eine Situation, wo ich heute von dir reden kann. Und wir beten nicht nur so, sondern wir beten im Glauben. Das Gebet ist mit Sicherheit nach dem Willen Gottes, oder? So, wir wissen, die Bibel sagt, wenn wir nach dem Willen Gottes bitten, bekommen wir, was wir bitten. So sagen wir gleich, Herr, im Glauben, ich danke dir, die Situation kommt heute, du bereitest sie jetzt vor. Irgendwann im Laufe des Tages kommt sie. Und dann geht mir das so, wenn dann die Situation da ist, dann geht mein inneres Dingsbums da an, meine Alarmanlage und dann weiß ich, jetzt ist die Situation. Das ist sie jetzt. Jetzt ist er. Und dann kommt irgendwas ganz Originelles und was ganz Interessantes und Überraschendes aus meinem Mund. Wenn ich voll des Heiligen Geistes bin. Wenn nicht, oh wei. Gut. C. Jetzt kommt die Situation und du musst handeln. Da kommt ein Impuls. Normal sein, anpassen, sich verdrücken, schnell weg. Diesem Impuls widerstehen und ohne Gefühle,
ohne große Freude und ohne irgendetwas durchstarten. Fang an zu reden. Du wirst merken, wenn du anfängst zu reden, kommt der Heilige Geist. Wie beim Sprachenreden. Wann kommt die neue Sprache? Wenn du anfängst zu reden. Wann kommt der Mut, Jesus zu bezeugen, und die Freude? Wenn du anfängst, es zu tun. Und vielfach, wir beten um Kühnheit und wir wollen anfangen zu reden, wenn wir die Kühnheit fühlen. Und wieder mal spannen wir den Karren vor das Pferd. Wir sollen reden und dann kommt die Kühnheit und der Heilige Geist bestätigt sich dazu. Okay, und mein letzter Punkt, Gottes Barmherzigkeit. Wenn wir versagt haben, wir beanspruchen Vergebung. Wir sumpfen nicht rum in Verdammnis und sagen, oh, ich werde es nie schaffen. Ich kann es nicht. Sondern wir beanspruchen Vergebung, scheuchen die Verdammnis weg und wir entscheiden uns wieder neu. Das ist unbedingt wichtig. Unbedingt wichtig. Wieder neu durchstarten und sich wieder neu festlegen. Also wieder bei A anfangen. Und dann sollen wir wirklich die Kontakte, die wir haben, nutzen. Uns interessieren für die anderen. Und wenn wir mit Menschen über Jesus reden, auch feinfühlig sein und taktvoll sein und wissen, wo ist jetzt genug erstmal, und auch über andere Dinge reden. Wir sollten nicht so supergeistlich sein, wie ich das früher war und wie ich das bei manchen von uns erlebt habe, dass sie an ihrer Arbeit nur über Jesus reden können und Jesus reden wollen. Und wenn das nicht das Thema ist, dann schweigen sie eisern. Das ist ein dickes Zeichen von Hochmut. Und wenn ich Menschen dann so versuche, das zu zeigen, Entschuldigung, dann wird oft gesagt, ja, aber die böse Welt, die reden nur über das Schlechte, nur über das Negative. Aber wir haben die Freiheit. Wir haben die Freiheit, auch über Dinge, die neutral sind. Über Gemüsepreise, über Autos, über Sport, über Politik und über das Wetter und ich über deine Wohnung und über irgendetwas zu reden. Wir dürfen nicht super geistlich werden und sagen, das geht mich alles nichts an. Dann nehmen sie uns unser Christsein nicht ab und wir sind abgehoben, wir schweben in höheren Regionen und wir spinnen, sagen sie. Und wir spinnen dann wirklich. So, wir sollten normal sein, wir sollten nüchtern sein. Und es ist kein Zeichen von Geistlichkeit, wenn man über aktuelle Tagesgeschehen nicht Bescheid weiß. Das ist kein Zeichen von besonderer Geistlichkeit. Und es ist wichtig, dass wir eine Meinung haben zu den Dingen, die um uns herum vorgehen. Und dass wir Interesse haben auch für andere Dinge bei den Menschen. Und nicht nur dann interessiert sind, wenn sie etwas über Jesus hören wollen. Und nicht streiten, ihr Lieben, nicht streiten. Wir streiten nicht über eine Botschaft, sondern wir repräsentieren sie. Und wenn einer dagegen redet, dann soll er es tun, aber dann wechseln wir das Thema. Wir sollen nicht streiten, sondern wir repräsentieren Jesus. Und wenn einer nicht darüber reden will, gut, aber es ist nicht unser Auftrag, hitzköpfig da unbedingt Recht haben zu wollen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir können uns wirklich entspannen und lieb sein und nett sein und müssen nicht den anderen überreden und in die Ecke reden und ihn niederreden. Und bitte, lasst uns achten auf unsere Sprache. Wir sind manchmal so fromm, dass da schon einfach Sprachbarrieren sind. Die verstehen uns nicht, wenn wir von Sünde reden und von Buße und von Bekehrung. Das sind alles ganz wichtige Dinge für uns. Aber es kommt nicht auf die Worte an, sondern auf die Inhalte. Und man kann über Sünde mit jemandem reden, der von Bibel und von Gott keine Ahnung hat, ohne das Wort Sünde zu benutzen. Und wir können erklären, was Buße ist, ohne dieses hässliche und völlig unverständliche Wort für Außenstehende zu gebrauchen. Wir sollten nicht durch unsere fromme Sprache eine Barriere noch künstlich aufbauen. Wenn Leute was hören von Buße, die können sich nichts darunter vorstellen. Das Einzige, was sie sich vorstellen, ist, was mit Büßen und was mit Strafe zu tun hat und Abbüßen oder vielleicht auf Knien rutschen oder irgendwie so ein dummes Zeug. Aber was die Bibel mit Buße meint, davon haben sie keine Ahnung. Und wir vermitteln es ihnen nicht, indem wir dieses Wort gebrauchen. Und wir müssen nicht in frommes Lutherdeutsch verfallen, wenn wir mit ihnen reden. Und wir können Bibelworte ganz normal auf Neu-Hochdeutsch einfach ihnen mitteilen, ohne da einfach so in fromme Ausdrucksweisen hineinzugehen. Vielleicht noch einen kurzen Sonderpunkt will ich erwähnen. Unser Zeugnis oder unsere Art zu reden über Jesus zu den Eltern
ist ein besonderer Punkt. Und fast alle, jedenfalls die, die eine starke Bekehrung haben, einen Durchbruch und erfüllt werden von der Freude am Herrn, machen den großen Fehler, sie gehen nach Hause und sie predigen alles in Grund und Boden. Und da machen die Eltern nicht mit. Da machen die nicht mit. Wir haben nicht die Aufgabe, zu Hause zu predigen, sondern das vorzuleben. Und dann kommt der Tag, wo sie sich dafür interessieren, in was für eine Sekte du jetzt gehst, in Anführungsstrichen. Und dann kannst du was erzählen. Und wenn der Tag noch nicht gekommen ist, dann ordne dich deinen Eltern unter, wenn du noch zu Hause lebst, und diene ihnen und hab sie lieb und lerne wirklich eine neue Beziehung zu ihnen aufzubauen. Also zu Eltern zu predigen ist das Verkehrteste, was es überhaupt nur gibt. Und ich habe noch keine Erfahrung gemacht, wo das wirklich Früchte zeitigt. Wir als Kinder unserer Eltern, wir sind die Letzten, von denen sich unsere Eltern was sagen lassen. Die Allerletzten. Und darum sollten wir da wirklich weise sein, uns das verkneifen und beten für sie und sie lieben und sie lieben und sie lieben. Und dann kommt der Punkt, wo sie offen werden. Lass uns da nichts niederringen und niederpredigen an der Stelle. Okay, man könnte noch manche Dinge da geben. Ich hatte auch noch so eine Liste mit den ganzen Einwänden und Fragen, die Welt so hat. Das lasse ich jetzt weg, das schaffe ich nicht mehr. Und wir sollten Menschen wirklich einladen, wir sollten sie mit reinbringen in die Gemeinde, in den Hauskreis oder zu uns nach Hause. Sie müssen uns sehen, sie müssen uns wirklich sehen. Ich sage manchmal, du kannst mit nach mir nach Hause kommen. Und wenn du da bei mir bist und meinst, wir sind genauso wie du und wie deine Eltern und wir würden nicht ein besseres Familienleben zustande kriegen, als was du von zu Hause kennst, dann brauchst du nichts abzunehmen von dem, was ich sage. Aber du darfst gerne kommen und dir das anschauen, wie wir zu Hause leben. Unser Leben muss auch predigen. Unser Leben muss predigen. Und lass die Leute wirklich sehen, was wir haben. Und sie sehen Jesus bei uns. Sie sehen Jesus bei uns. Und das spricht sie an. Das spricht sie wirklich an. Gut. Machen wir hier einfach Schluss. Weiter kommen wir heute nicht. Amen.